willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 27. Juni und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid und wieder reinhört. Wir lesen wie immer aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Die einzelnen Stellen gebe ich euch direkt vorher an und wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus dem zweiten Buch Könige lesen wir heute von Kapitel 10, Vers 18 bis Kapitel 12, Vers 22. Jehu rottet die Verehrer Baals aus. Nun versammelte Jehu das Volk von Samaria und verkündete: Ahab hat Baal zu wenig verehrt, das soll jetzt anders werden. Ruft alle Propheten Baals zusammen, alle seine Priester und alle, die ihn verehren. Keiner darf fehlen, denn ich will zu Ehren Baals ein großes Opferfest veranstalten. Wer nicht kommt, wird mit dem Tod bestraft. In Wahrheit aber wollte Jehu alle Verehrer Baals umbringen. Er befahl also, eine Festversammlung zu Ehren Baals auszurufen. Er schickte Boten durch das ganze Gebiet Israels und alle Verehrer Baals kamen in Samaria zusammen. Es gab keinen, der dem Aufruf nicht folgte. Sie gingen alle in den Vorhof des Tempels Baals und der ganze Hof war voll von Menschen. Jehu befahl dem Mann, der für die heiligen Gewänder zuständig war: Gib an alle Verehrer Baals Festgewänder aus. Als das geschehen war, ging er zusammen mit Jonadab, dem Sohn Rechabs, in den Tempel und rief den Baals-Verehrern zu: Seht euch um und sorgt dafür, dass hier wirklich nur Verehrer Baals anwesend sind. Für Verehrer des Herrn ist hier kein Platz. Dann traten Jehu und Jonadab an den Altar, um zu Ehren Baals Brandopfer und Mahlopfer darzubringen. Jehu hatte aber außerhalb des Tempelbezirks 80 Mann bereitgestellt und ihnen gesagt: Wer von euch auch nur einen der Baals-Verehrer entwischen lässt, der bezahlt es mit seinem Leben. Nachdem die Opfer dargebracht waren, gab Jehu der Leibwache und den Offizieren den Befehl: Kommt herein, erschlagt sie alle, keiner darf entkommen. Da brachten sie alle Verehrer Baals um und warfen die Leichen hinaus. Dann gingen sie in den innersten Bereich des Baalstempels, holten die geweihten Pfähle heraus und verbrannten sie. Das Steinmal, das zu Ehren Baals errichtet worden war, schlugen sie in Stücke. Schließlich rissen sie die ganze Tempelanlage nieder. Bis heute wird der Platz als öffentlicher Abort benutzt. Abschließende Bemerkungen über Jehu und seine Regierungszeit. So machte Jehu der Verehrung Baals in Israel ein Ende. Nur von dem Götzendienst Jerobeams, zu dem dieser ganz Israel verführt hatte, konnte er nicht lassen. Die goldenen Stierbilder in Bethel und Dan blieben unangetastet. Der Herr sagte zu Jehu: Du hast getan, was mir gefällt. Alles, was ich der Familie Ahabs zugedacht hatte, hast du ausgeführt. Deshalb werden deine Nachkommen bis in die vierte Generation Könige von Israel sein. Doch befolgte Jehu das Gesetz des Herrn, des Gottes Israels, nicht mit ungeteiltem Herzen. Er blieb bei dem Götzendienst, zu dem Jerobeam ganz Israel verführt hatte. Während der Regierungszeit von Jehu fing der Herr an, das Gebiet Israels zu beschneiden. König Hazael von Syrien eroberte das ganze Gebiet östlich des Jordans, von der Stadt Aroer, die am Arnon liegt, bis hinauf zum Bergland Gilead und der Landschaft Baschan. Das sind die Stammesgebiete von Gad, Ruben und Ostmanasse. Was es sonst noch über Jehu zu berichten gibt, über seine Taten und Erfolge, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel nachzulesen. Als er starb, wurde er in Samaria bestattet. Sein Sohn Joahas wurde sein Nachfolger. 28 Jahre lang war Jehu in Samaria König über das Reich Israel gewesen. Athalia versucht, das Königshaus Davids auszurotten. Als Athalia, die Mutter von Ahasja, erfuhr, dass ihr Sohn tot war, ließ sie alle Angehörigen der königlichen Familie umbringen. Aber Josheba, die Tochter von König Joram und Schwester von Ahasja, holte heimlich Ahasjas kleinen Sohn Joasch samt seiner Amme aus der Mitte der Prinzen, die in ihren Betten getötet werden sollten. Sie versteckte ihn vor Athalia, sodass er am Leben blieb. 6 Jahre lang hielt sie ihn im Bereich des Tempels verborgen, solange Athalia das Land regierte. Aufstand gegen Athalia und Wiederherstellung des Königstums der Davids nachkommen. Im 7. Jahr ließ der Priester Jojada die Offiziere der königlichen Leibgarde und der Palastwache zu sich in den Tempel kommen. Dort schloss er mit ihnen einen Pakt. Er ließ sie Treue schwören und zeigte ihnen den Sohn des Königs. Dann gab er ihnen folgende Anweisungen: Ein Drittel eurer Leute, die am nächsten Sabbat den Dienst antreten, bewacht den Königspalast. Das zweite Drittel das Tor Sur und das letzte Drittel das Tor hinter dem Haus der Palastwache. Mit diesen 3 Gruppen sollt ihr verhindern, dass jemand in den Tempelbereich eindringt. Die 2 Abteilungen eurer Leute aber, die am Sabbat ihren Dienst gerade beenden, sollen im Tempelbereich bleiben und den König beschützen. Sie sollen mit der Waffe in der Hand einen Kreis um ihn bilden und ihn auf Schritt und Tritt begleiten. Wer in den Kreis einzudringen versucht, wird getötet. Die Offiziere befolgten genau die Anweisungen Jojadas. Jeder rief seine Leute zusammen, die Männer, die am Sabbat den Dienst begannen und die, die ihn beendeten. Mit ihnen kamen sie zu Jojada. Der Priester übergab den Offizieren die Speere und Schilde, die noch von König David stammten und sich jetzt im Tempelbereich befanden. Jeder der Männer bekam seine Waffe in die Hand, dann stellten sie sich vor dem Tempelhaus auf, im Halbkreis von der südlichen Ecke über den Brandopferaltar bis zur nördlichen Ecke, um den König nach allen Seiten abzusichern. Darauf führte Jojada den Sohn des Königs heraus, um ihn zum König zu machen. Er setzte ihm die Krone auf und überreichte ihm die Krönungsurkunde. Dann wurde er gesalbt und alle klatschten in die Hände und riefen: Hoch lebe der König! Als Athalia die Jubelrufe der Palastwache und des Volkes hörte, begab sie sich zu der Menge am Tempel des Herrn. Da sah sie den neu gekrönten König auf dem Platz stehen, wo nach altem Brauch der König zu stehen pflegt. Er war umgeben von den Offizieren und den Trompetern. Die Männer von Juda jubelten vor Freude und die Trompeten schmetterten. Athalia zerriss ihr Gewand und schrie: Verrat, Verschwörung! Der Priester Jojada aber wollte nicht, dass man sie im Bereich des Tempels tötete. Darum befahl er den Offizieren der Leibgarde: Führt sie zwischen den Reihen eurer Leute hinaus. Wer ihr folgt, wird mit dem Schwert getötet. Sie ergriffen Athalia und brachten sie über den Pferdeeingang in den Palastbezirk. Dort wurde sie hingerichtet. Jojada ließ den König und das Volk von Juda einen Bund mit dem Herrn schließen. Sie verpflichteten sich, wieder zum Volk des Herrn zu werden. Ebenso ließ er den König und das Volk untereinander einen Bund schließen. Darauf zogen alle Männer von Juda zum Tempel des Gottes Baal und rissen ihn nieder. Sie zertrümmerten die Altäre und die Götterbilder und erschlugen Mattan, den Priester Baals, dort vor den Altären. Nachdem Jojada zum Schutz des Tempels Wachen aufgestellt hatte, rief er alle zusammen, die Offiziere, die Leute der Leibgarde und der Palastwache und die Männer von Juda. Zusammen mit ihnen geleitete er den König vom Tempel durch das Tor der Palastwache zum Palast hinab. Dort nahm der König auf seinem Thron Platz. Alle Männer Judas freuten sich, die Bewohner der Stadt aber blieben ruhig. Athalia war im Palast mit dem Schwert getötet worden. Über König Joasch von Juda. Joasch war 7 Jahre alt, als er König wurde. Im 7. Regierungsjahr von Jehu, dem König von Israel, kam er auf den Thron und er regierte 40 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Zibja und stammte aus Beersheba. Er tat zeitlebens, was dem Herrn gefällt, so wie es ihn der Priester Jojada gelehrt hatte. Die Opferstätten rings im Land ließ er jedoch bestehen, sodass das Volk auch weiterhin an diesen Stätten Opfer darbrachte. Joasch sorgt für die Instandsetzung des Tempels. Joasch gab den Priestern die Anweisung: alles Geld, das als eine dem Herrn geweihte Gabe zum Tempel gebracht wird, sowohl die pflichtmäßigen Zahlungen als auch die freiwilligen Gaben, sollen die Priester in Empfang nehmen, jeder von dem Tempelbesucher, der sich an ihn wendet. Sie sind dann dafür verantwortlich, dass von dem Geld Reparaturen am Tempel ausgeführt und die baufälligen Teile ausgebessert werden. Aber im 23. Regierungsjahr des Königs Joasch hatten die Priester die baufälligen Teile immer noch nicht ausbessern lassen. Da ließ der König den Priester Jojada und die anderen Priester zu sich kommen und fragte: Warum habt ihr den Tempel immer noch nicht ausbessern lassen? Von jetzt an sollt ihr das Geld nicht mehr selbst in Empfang nehmen, denn ihr verwendet es offensichtlich nicht für die Instandsetzung des Tempels. Die Priester waren einverstanden. Das Geld, das das Volk zum Tempel brachte, sollte nicht mehr an sie ausgehändigt werden, sie waren aber dann auch nicht mehr verantwortlich für die Instandsetzung des Tempels. Der Priester Jojada ließ nun einen Kasten anfertigen und in den Deckel ein Loch machen. Er stellte ihn neben dem Altar rechts vom Tempeleingang auf. In diesen Kasten legten die Priester, die an den Tempeltoren die Aufsicht führten, alles Geld, das zum Tempel gebracht wurde. Wenn der Kasten voll war, ließen sie den Staatsschreiber und den obersten Priester kommen. In deren Gegenwart wurde das Geld in Beutel abgepackt, gewogen und registriert und danach den Meistern ausgehändigt, die mit der Instandsetzung des Tempels betraut waren. Diese bezahlten damit die Zimmerleute, Bauarbeiter, Maurer und Steinmetze und kauften davon das Bauholz und die Steine und was sonst noch für die Instandsetzung des Tempels gebraucht wurde. Das Geld wurde nicht für die Herstellung von Tempelgeräten verwendet, für silberne Schüsseln, Messer, Schalen, Trompeten oder andere Tempelgeräte aus Gold oder Silber, sondern den Meistern übergeben, die den Tempel instand zu setzen hatten. Von diesen Männern wurde keine Rechenschaft verlangt über die Verwendung der Gelder, sie handelten auf Treu und Glauben. Das Geld aber, das bei Wiedergutmachungsopfern und Sühneopfern zu entrichten war, wurde nicht für die Instandsetzung des Tempels verwendet. Es gehörte den Priestern. Joasch bewahrt Jerusalem vor dem Angriff der Syrer. Damals griff Hasael, der König von Syrien, die Stadt Gat an und eroberte sie. Danach traf er Vorbereitungen, auch Jerusalem anzugreifen. Doch König Joasch von Juda nahm alle Gaben, die seine Vorfahren, die Könige Josaphat, Joram und Ahasja dem Herrn geweiht hatten, dazu auch die Gaben, die von ihm selbst stammten, sowie alles Gold, das sich in den Schatzkammern des Tempels und des königlichen Palastes befand, und ließ das alles als Geschenk zu König Hasael bringen. Da verzichtete Hasael darauf, Jerusalem anzugreifen. Joaschs Ende und sein Nachfolger. Was es sonst noch über Joasch und seine Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda nachzulesen. Schließlich fiel er einer Verschwörung seiner Hofleute zum Opfer. Zwei von ihnen, Josacha, der Sohn Schimats, und Josabat, der Sohn Schomers, ermordeten ihn in dem Haus am Millo, dort, wo der Weg nach Silla hinabführt. Joasch wurde in der Grabstätte seiner Vorfahren in der Davidsstadt bestattet. Sein Sohn Amasja wurde sein Nachfolger. Wir lesen aus der Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 22 bis Kapitel 18, Vers 23. Paulus spricht auf dem Areopag. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich auch einen Altar entdeckt mit der Inschrift »Für einen unbekannten Gott«. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden, denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden können, denn er ist ja jedem von uns ganz nahe. Durch ihn leben wir doch, regen wir uns, sind wir. Oder, wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, wir sind sogar von seiner Art. Wenn wir Menschen aber von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche den Bildern aus Gold, Silber und Stein, die von Menschen mit ihrer Erfindungskraft und Kunstfertigkeit geschaffen wurden. Nun, Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen Anfang zu machen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat. Geteiltes Echo auf die Rede. Als sie Paulus von der Auferstehung reden hörten, lachten ihn einige aus. Andere sagten, darüber musst du uns ein andermal mehr erzählen. Als Paulus darauf die Versammlung verließ, schlossen sich ihm ein paar Männer an und kamen zum Glauben, darunter Dionysos, der dem Areopag angehörte, außerdem eine Frau namens Damaris. Paulus in Korinth. Danach verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort traf er einen Christen jüdischer Abkunft aus Pontus. Er hieß Aquila und war mit seiner Frau Priscilla vor kurzem aus Italien angekommen, denn Kaiser Claudius hatte alle Juden aus Rom ausweisen lassen. Paulus fand Aufnahme bei den beiden und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, blieb er bei ihnen und arbeitete dort. Sie waren nämlich Zeltmacher. An jedem Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte, Juden und Griechen zu überzeugen. Als Silas und Timotheus aus Mazedonien nachkamen, konnte Paulus sich ganz seiner eigentlichen Aufgabe widmen. Er bezeugte den Juden, dass Jesus der versprochene Retter ist. Als sie ihm aber widersprachen und Lästerungen gegen Jesus ausstießen, schüttelte er den Staub aus seinen Kleidern und sagte: Ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn ihr verloren geht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt ab werde ich mich an die Nichtjuden wenden. Er verließ die Synagoge und sprach von nun an im Haus von Titius Justus, einem Griechen, der sich zur jüdischen Gemeinde hielt. Das Haus lag direkt neben der Synagoge. Der Synagogenvorsteher Crispus kam zum Glauben an Jesus als den Herrn und mit ihm seine ganze Hausgemeinschaft. Viele in Korinth, die davon erfuhren, kamen ebenfalls zum Glauben und ließen sich taufen. Der Herr sagte in einer nächtlichen Vision zu Paulus: Hab keine Angst, sondern verkünde unbeirrt die gute Nachricht. Ich bin bei dir. Niemand kann dir etwas anhaben, denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. So blieb Paulus 1,5 Jahre in Korinth und verkündete die Botschaft Gottes und sagte den Menschen, wie sie dieser Botschaft gemäß leben sollten. Paulus vor dem Statthalter Gallio. Damals war Gallio Statthalter der römischen Provinz Achaia. Die Juden rotteten sich zusammen und schleppten Paulus vor seinen Richterstuhl. Dieser Mann, sagten sie, überredet die Leute, Gott auf eine Weise zu verehren, die gegen das Gesetz verstößt. Paulus wollte gerade mit seiner Verteidigung beginnen, da erklärte Gallio: Wenn es sich um ein Verbrechen oder einen heimtückischen Anschlag handeln würde, wäre es meine Pflicht, euch Juden anzuhören. Aber weil es hier um Streitfragen über religiöse Lehren und Autoritäten und um euer eigenes Gesetz geht, müsst ihr die Angelegenheit schon unter euch abmachen. Ich mag in solchen Fragen nicht den Richter spielen. Und er trieb sie von seinem Richterstuhl weg. Das Volk aus Korinth aber, das dabei stand, packte den Synagogenvorsteher Sosthenes und verprügelte ihn unter Gallios Augen. Doch der kümmerte sich überhaupt nicht darum. Reise nach Jerusalem, Antiochia und wieder nach Kleinasien. Paulus blieb noch eine Zeit lang bei den Brüdern und Schwestern in Korinth, dann verabschiedete er sich, um nach Syrien zu fahren. Priscilla und Aquila fuhren mit. Bevor sie in Kenchreae an Bord gingen, ließ sich Paulus wegen eines Gelübdes das Haar abschneiden. Sie gingen nach Ephesus, dort ließ Paulus Priscilla und Aquila zurück. Er selbst ging in die Synagoge und sprach zu den Juden. Sie baten ihn, doch länger zu bleiben, aber er ging nicht darauf ein. Wenn Gott es will, werde ich zu euch zurückkommen, sagte er und nahm Abschied. Er fuhr mit dem Schiff bis Caesarea und ging von dort zu Fuß nach Jerusalem hinauf. Nach einem kurzen Besuch bei der Gemeinde reiste er weiter nach Antiochia. Auch hier blieb er nicht lange. Er zog durch Galatien und Phrygien und stärkte alle Jünger und Jüngerinnen in ihrem Glauben. Psalm 145. Deine Herrschaft hört niemals auf. Ein Lobgesang Davids. Du, mein Gott und König, dich will ich rühmen. Immer, ohne Ende, will ich dir danken. Jeden Tag, Gott, will ich dir danken. Immer, ohne Ende, will ich dich preisen. Ich will bekennen, der Herr ist mächtig, groß ist sein Ruhm, unermesslich ist seine Macht. Jede Generation soll es der Nächsten sagen. Sie soll rühmen, was du vollbracht hast, und deine machtvollen Taten weitererzählen. Deine Pracht und Hoheit sollen alle rühmen, und ich will stets an deine Wunder denken. Deine gewaltige Macht sollen sie verkünden, und ich will erzählen von deinen Taten. Deine reiche Güte sollen sie rühmen und deine Treue laut besingen. Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen, er hat Geduld, seine Güte kennt keine Grenzen. Der Herr ist gut zu allen, er erbarmt sich über alle seine Geschöpfe. Alle deine Geschöpfe sollen dich preisen, Herr. Alle, die zu dir gehören, sollen dir danken. Vom Glanz deines Königtums sollen sie reden und von deiner gewaltigen Macht, damit alle Menschen von deinen Taten hören, von der Herrlichkeit und Pracht deines Königtums. Du bist König für alle Zeiten, und deine Herrschaft hört niemals auf. Der Herr ist verlässlich in allem, was er sagt, und gütig in allem, was er tut. Er stützt alle, die zusammenbrechen, er richtet die Niedergebeugten auf. Alle blicken voll Hoffnung auf dich, und jedem gibst du Nahrung zur rechten Zeit. Du öffnest deine wohltätige Hand, und alles, was lebt, wird satt. Der Herr ist gerecht in seinem Handeln und gütig in allen seinen Taten. Er ist denen nahe, die zu ihm beten, allen, die aufrichtig zu ihm beten. Er erfüllt die Bitten der Menschen, die ihm gehorchen. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr beschützt alle, die ihn lieben, doch alle, die ihn missachten, macht er zunichte. Ich will den Ruhm des Herrn verkünden, und alles, was lebt, soll ihm danken, ihm, dem heiligen Gott, immer und ohne Ende. Aus Sprüche Kapitel 18 lesen wir Vers 1. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Der Eigenbrötler tut nur, was ihm in seinen Kram passt. Heftig wehrt er sich gegen jede bessere Einsicht. Das war der Bibeltext für heute. Die Losung steht in Jesaja 49, Vers 26. Alles Fleisch soll erfahren, dass ich, der Herr, dein Heiland bin und dein Erlöser. Und aus Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, da sagt Jesus: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und damit wünsche ich euch einen ganz gesegneten Dienstag. Und wenn ihr wollt, dann hört morgen wieder rein. Natürlich lesen wir weiter. Bis dann. Tschüss.